Das ist so ein Montag, wo Thomas Wagner eine etwas andere Stimme hat. Normalerweise kennt man den Geysir aus der Vulkaneifel ja mit dieser sonoren, erfrischenden, aufreizenden, wirklich markanten Stimme. Heute ist es eher der Frosch aus der Porzellankiste. Und oder man könnte auch sagen, der Räusperer aus dem Erdbeermond, vielleicht könnte man das auch so sagen. Aber es ist vielleicht einfach auch. Aber du musst uns einfach mal reinholen in deine Welt.
Ja. Gut, lieber Mike, ja, ich war beim internationalen Europakongress des Erdbeermundes und bin dann nach Hamburg geflogen und dort ist mein Gepäck leider nicht angekommen. Da war alles drin, mein Laptop, mein Mikrofon, mein Verbindungskabel, alles, was ich brauche. Und so sitze ich jetzt hier im Wohnzimmer bei meinen Eltern, mache es nur übers Handy und dann sagst du noch zu mir, ach, mit Kamera, und dann geht die Kamera an und du siehst so gut aus, montags morgens um 8:45, das ist der nächste Tiefschlag nach dem Unentschieden gegen Nürnberg. Also muss sagen, die Woche hätte besser anfangen können, aber wir versuchen es mal. Tonqualität sicherlich nicht so gut wie gewohnt, aber nach dem Spieltag können wir ja nicht eigentlich komplett verzichten.
Ich finde auch, wer sich also erstmal mit dem Handy mit mir verbindet am Montagmorgen, wer sich wirklich traut, neben Simon Terodde das HSV-Spiel zu beleuchten und dabei wirklich einfach auch nochmal ein Stück weit besser aussieht als Simon Terodde. Es sind also wirklich viele Dinge in der Luft, wo ich jetzt sagen könnte, es wird Frühling, aber es ist auch vor allen Dingen Zeit für
Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leis und Thomas Wagner.
So, da sind wir mittendrin im Geschehen. Wollen wir mal starten mit dem, was dich am meisten berührt, neben natürlich der Tatsache, dass dein ganzes Equipment irgendwo bei Lufthansa, Condor oder wo auch immer hängen geblieben ist. Liebe Grüße an dieser Stelle, ihr seid wirklich richtig gut. Es ist fast wie die Deutsche Bahn. Ich weiß nicht, welche Gesellschaft, Fluggesellschaft das war, aber bevor wir das abhaten, wirklich die Frage, was war denn das, was dich am meisten berührt hat an diesem Bundesligaspieltag?
Am Bundesligaspieltag, muss ich ehrlich sagen, habe ich heute Morgen um 8 Uhr von meinem Freund Plauze, dem Bundespostminister, habe ich auch schon mal gebracht, habe ich einfach die Aufforderung bekommen, wir sollen heute das Produkt beerdigen. Ja. Das hat mich insofern ein bisschen berührt, weil ich ihn richtig erstmal beschimpft habe und er gesagt, was glaubst denn du, was wir für ein Podcast sind? Nur weil du jetzt vom Produkt die Nase voll hast, können wir nicht nach einem total überzeugenden 4:1 jetzt fordern, dass Borussia Mönchengladbach den Trainer auswirft. Wir können sagen, dass es vielleicht für eine langfristige Trendwende schwierig wird, weil auch, glaube ich, zwischen Publikum und Trainer mittlerweile vieles zerschnitten ist. Der Auftritt in Frankfurt im DFB-Pokal war, wie mein Freund Thomas Kraus in Wien sagen würde, boden- und bewusstlos. Trotzdem müssen wir festhalten, in der Liga stehst du punktgleich mit Stuttgart. Gute Heimauftritte. Das ist genau der Korridor, wo man die Borussia erwarten durfte. Und dass wir jetzt dann sagen sollen, der Trainer muss weg, da, lieber Plauze, gehe ich nicht mit. Wie siehst du das, Mike?
Sehe ich genauso. Ich finde, das Produkt hat es wirklich gut gemacht hinten raus und hat sich gerettet. Das ist so und das muss man auch lobend anerkennen. Und Produkt hin oder her, ich finde, es ist ein gutes Produkt im Moment. Ich kriege übrigens auch völlig wahnsinnig auf allen Kanälen. Liebe Grüße an dieser Stelle an alle die, die mich anpingen und sagen, das Produkt muss weg. Das ist tatsächlich bei mir nämlich genauso. Das Produkt hat sich auf jeden Fall etabliert. Ich hoffe, dass wir nicht irgendwann bei Sioannis zu Hause eingeladen werden und wir irgendwie ein paar Produkte ausprobieren müssen, weil er vielleicht Testimonial inzwischen geworden ist für Schwarzkopfweller, was auch immer. Es ist auf jeden Fall Wahnsinn. Ich hätte nicht gedacht, dass er sich fängt. Er hatte ja angeblich 5 Spiele. Diese 5 Spiele sind jetzt rum. Die Bilanz ist gut. Er darf bleiben. Und ehrlicherweise, was die Fans sagen, ja, darauf sollte man immer hören. Und das ist auch immer wichtig, dass es da eine starke Stimme gibt. Aber am Ende ist das nicht kriegsentscheidend dafür, wer Trainer ist. Das muss man auch mal festhalten. Das ist auch gut so. Denn sonst würden wir, glaube ich, in einer anderen Welt leben, in der wir nicht unbedingt leben wollen. Und vor allen Dingen, wenn wir dann auf die Mistgabeln in Social Media gucken, wenn wir danach gehen würden, dann glaube ich, wäre gefühlt auch der neue Trainer auf Schalke, kommen wir später zu, vielleicht auch schon längst wieder Geschichte. Also nach nur 2 oder 3 Spielen.
Was man, glaube ich, sagen kann, ist, dass wenn ich mir das anschaue, was da am was da gestern gespielt hat gegen Werder und was da gut gespielt hat, dann hast du Honorar und Hack, die wieder fit sind, mit Tempo auf den Außen, Player, der Spielwitz hat, Kleindienst, der überragend ist, der natürlich auch durchaus das eine oder andere auch mal kritisch gesagt hat. Hinten links, Problemposition, Ulrich, der macht das da ganz ordentlich. Ich verstehe auch die Fans, die sauer sind, weil du in Frankfurt 75 Minuten in Überzahl spielst und dir nichts einfällt. Und ich verstehe auch die, die sagen, warum COA wirkt so oft, als wenn er keine Lust auf den Job hätte. Wie soll der eine Mannschaft motivieren? Aber wenn ich faktisch sehe, dass ich zu Hause liefere, jetzt gegen Heidenheim und gegen Bremen, hochverdient gewinne, dann kann ich schon auch vielleicht sagen, es muss irgendwann auswärts auch mal was her. In Leipzig wird das jetzt nicht einfach. Aber so spielt keine Mannschaft, die ihren Trainer hängen lässt. Auch wenn es sicherlich kritische Stimmen gibt. Und deshalb weiß ich immer noch nicht, oder ich habe große Zweifel, ob das eine totale Traumehe wird zwischen Seoane und der Borussia. Aber zu diesem Zeitpunkt, muss ich sagen, haben sie sich stabilisiert. Ich glaube nicht, dass sie was mit unten zu tun haben. Und sie laufen, denke ich, am Ende so zwischen 7 und 10 ein. Und das wäre das, was dieser Kader auch hergibt.
Gut. Allerdings muss man sagen, ohne Kleindienst wäre das Produkt nicht gerettet. Das muss man auch mal so sehen, ne? Der überragend spielt in der letzten Zeit und der natürlich auch dann zu Recht auf der Liste von Julian Nagelsmann steht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass ohne diesen Spieler alleine, obwohl man es ja so nicht isolieren sollte in der Regel, sehe es da anders aus. Aber er hat sich gerettet und alles fein. Und ich finde, das muss man dann auch an der Stelle mal einordnen und beziehungsweise auch anerkennen. Alles gut gemacht. Und Ähnliches gilt für Nui Schein. Kann man das nach einem Spiel schon sagen? Oder ist die Debatte um Nui Schein immer noch am Köcheln? Reicht das noch nicht? Braucht er noch 2, 3 Spiele, die er gewinnen muss, um einigermaßen sattelfest zu sein? Ich meine, er hat ja die Taktik bei Thomas Tuchel sich abgeguckt gegen Leipzig. Da hat er nochmal die Papiere gewälzt, sagte er. Tut immer gut. Hat seinen alten Trainer nochmal hochgejubelt. Und ja, ist im Grunde genommen so der Lehrling von Thomas Tuchel und ist sich nicht zu fein. Und das macht ihn sehr sympathisch, dann auch zu sagen, ja, ich habe in die Unterlagen nochmal reingeguckt damals, wie man gegen Leipzig spielt. Das hat gut getan, dementsprechend habe ich es auch gemacht und wir haben das Ding gewonnen. Also das ist doch fantastisch. Das macht ihn sehr sympathisch, muss ich ehrlich sagen. Ich hab das Interview in voller Breite nochmal 3-mal, 4-mal angeguckt und dachte mir so, ja, genau so kann es gehen.
Also zu sagen, dass man sich bei seinen Trainern in der Spielerkarriere schon was notiert hat, das finde ich auch bemerkenswert. Also dass das wirklich ein Spieler macht. Wie du sagst, ich finde es dann auch Größe zuzugeben, dass man sich praktisch an ihm orientiert hat. Mir fallen 2 Sachen ein. Ich glaube nicht, dass Schein schon dadurch alleine, also gerettet ist ein zu großes Wort, weil in Dortmund hat ihn ja selber von den Verantwortlichen niemand in Frage gestellt. Aber du gewinnst zu Hause alle Spiele und diese Heimstärke sorgt dafür, dass du nicht jetzt schon alles in Schutt und Asche hast. Denn die Saison ist ja trotzdem zu wenig. Ein Titel ist schon weg mit dem Pokal aus in Wolfsburg. Die Auswärtsauftritte sind teilweise grauenhaft, immer dasselbe Muster, dass du zu Hause den Kampf nicht annimmst, dass wir über Mentalität sprechen. Und sie haben einen ganz schlanken Kader und wen sie auf der Bank hatten, das war wirklich abenteuerlich. Sie hatten da Asil, Kempel, Lürs, Mané, Jessen, Elongo, Yombo, Paulinha, die kennt man alle nicht. Also das ist wirklich so. Aber jetzt dürfen wir auch mal festhalten. Du hast hinten in der Abwehr mit Benzebaini, Schlotterbeck, Can und Groß 4 Nationalspieler. Du hast mit Metscher, Sabitzer und Brandt 3 Nationalspieler. Du hast mit Bayer, Gerassi und Gittens 2 Nationalspieler und Gittens als Riesentalent. Also diese Nummer, eine Rasselbande, das Letzte, was noch da war, hat Leipzig geschlagen. Das stimmt ja einfach nicht. Das ist eine gute Mannschaft, die zu Hause einen guten Plan hatte, wo auch die zuletzt kritisierten, zum Beispiel Emre Can, eine richtig gute Leistung gezeigt haben. Und dann darf man auch erwarten, dass Borussia Dortmund Leipzig fordert. Das Schein, das mit nur einem Sechser gespielt hat, das war diese Tuchel-Idee, und Sabitzer auf die 8 geschoben hat, das darf man ihm dann noch positiv anrechnen. Aber da bin ich noch weit davon entfernt zu sagen, das war jetzt der endgültige Gamechanger. Dortmund spielt jetzt in Mainz. Das wäre dann so ein Spiel, zu sagen, da gewinnen wir mal. Das nächste Heimspiel auch. Denn wenn du siehst, wie stark Eintracht Frankfurt ist, über die haben wir ja zuletzt schon geredet, dann kann das wieder eng werden im Kampf um Platz 4. Und das ist ja das Minimalziel für Borussia Dortmund.
Aber warte mal, wir sind jetzt schon bei Platz 4. War es nicht so, dass am Anfang der Saison relativ klar war und auch ein klares Ziel war, die Meisterschaft anzupeilen? Also sind wir jetzt da, dass wir uns mit Platz 4 auseinandersetzen und uns damit zufrieden geben?
Ich habe letzte Woche, wenn du dich erinnerst, gesagt, es gibt nur eine Mannschaft, die ich denke, die noch einigermaßen folgen kann, das ist Leipzig. Damit hat Dortmund jetzt den Bayern noch einen Gefallen getan. Also ich sag das ungern und ich sag's auch ungern wegen der Spannung, aber ich glaube, die Bayern sind dieses Jahr nicht aufzuhalten in der Meisterschaft. Also für Dortmund lange schon kein Thema mehr. Und ich glaube, das war ja immer das Minimalziel. Wenn du die Champions League nicht erreichst, hast du ein Problem. Letztes Jahr sind sie ja nur bei Platz 5 reingerutscht, der ja normal gar nicht dazu berechtigt. Auch Leverkusen macht im Moment, lässt zu viele Federn liegen, auch jetzt gegen Stuttgart trotz großer Überlegenheit. Also wenn noch Leipzig, aber das war jetzt dann auch ein Rückschlag, und Dortmund, glaube ich, nur Platz 4 und wahrscheinlich relativ weit kommen in der Champions League. Ob sie noch mal ins Finale kommen, das weiß ich nicht. Aber ich finde, trotz dieses tollen Sieges mit dem Aus im Pokal, ist das schon ein enttäuschender Saisonstart insgesamt von Borussia.
Okay, aber nochmal die Frage, war nicht am Anfang der Saison auch für Neuenschein die Messlatte Meisterschaft oder zumindest Champions League? Also wir kitzeln jetzt irgendwo an Europa rum, ja, aber waren die Ziele nicht ambitionierter als das, was im Moment da steht?
Also waren sie, Champions League ist ja eh nicht verhandelbar, glaube ich. Und man hat gesagt, wenn die Bayern nochmal so schwächeln wie letztes Jahr, dann soll nicht Leverkusen da sein, sondern dann müssen wir da sein. Die Bayern schwächeln im Moment nicht, aber Borussia Dortmund war auch gar nicht da. Also natürlich sollte unter Schein eine Trendwende her, in der Bundesliga besser als Terzic. Und für mich ist der Kader von Dortmund in diesem Jahr besser als der im letzten Jahr. Das heißt, ich darf eigentlich auch ein bisschen mehr als letztes Jahr erwarten. Und da war es in der Liga Platz 5. Das war jetzt, obwohl es eine gute Leistung war, war das jetzt irgendwie, um das Minimalziel abzusichern. Und das heißt Platz 4 in der Liga. So, also von Meisterschaft, glaube ich, hat da jetzt keiner vorher gesprochen. Aber man wollte ein bisschen näher obendran sein an den anderen. Und selbst Leipzig scheint ja tabellarisch im Moment ein bisschen zu enteilen, der Borussia.
Nächste Frage an Genie in a Bottle, so klingst du heute. Nochmal, wer sich jetzt erst zugeschaltet hat, der muss wissen, dass Thomas Wagners Koffer liegen geblieben ist, irgendwo auf einem Band, auf einem Rollband oder wie heißt diese Gepäckband, ja. Das sich uns beiden jedenfalls nicht erschließt, deshalb war auch die etwas flache Stimme
dass du dich wahnsinnig gut anhörst.
Ja, ist das so? Ja. Aber das, wenn ich ein bisschen näher ans Mikrofon rangehe, ne, so ungefähr, dann ist es nochmal ein bisschen anders.
Sensationell. Ich habe jetzt mal meine Kamera hier ausgemacht. Vielleicht
Nein. Mach die gerne wieder an. Bitte. Bitte. Es verändert nichts am Ton, aber es verändert was an unserer Beziehung. Wie nah sind wir am Abgang von Xavi Alonso zu Real Madrid als Trainer?
Weiß ich jetzt gerade im Moment nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, wo das Thema gerade herkommt, weil ich gar nicht weiß, ob Ancelotti schon irgendwo in Frage steht. Also, dass Xabi Alonso nach dieser ersten vollen Saison in Leverkusen auf dem Zettel jedes europäischen Topclubs stehen sollte, das ist klar. Diese Diskussion, glaube ich, wurde jetzt so ein bisschen gespielt, weil Sebastian Hoeneß dann ein potenzieller Nachfolger in Leverkusen wäre. Also, ich glaube, dass Xabi Alonso nicht mehr länger als 2 Jahre in Leverkusen ist, aber jetzt schon am Ende dieser Saison geht, das weiß ich nicht. Es geht ja auch darum, Liverpool-Slot macht einen guten Job. Der Platz ist im Moment gerade weg. Wenn Ancelotti wieder die Champions League gewinnt, dann ist es sicherlich Ancelottis Frage, will er bleiben oder nicht? Völlig offen im Moment und glaube auch nicht, dass das im Moment gerade das Thema ist, was in Leverkusen brennt. In Leverkusen ist es eher so, dass sie aus ihren überlegenen Spielen keine Siege machen. Das ärgert jetzt auch das Pokallos gestern bei den Bayern. Wie hat Rudi Völler gesagt, da würde sich einiges anhören müssen. Ich glaube, dass sie auf internationaler Bühne Ausrufezeichen setzen wollen und dass das im Moment kein akutes Thema ist.
Ja, okay. Gut, nur einfach so, es geisterte so ein bisschen durch die Gazetten und durch die Online-Gazetten.
Ja, deshalb war, wie gesagt, wegen des Stadtspiels, glaube ich. Aber sag mal, wo wir schon bei Trainer sind, was Dieter Hecking da jetzt antritt im Buch, ganz ehrlich, ich weiß jetzt gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ob ich sagen soll, da habe ich grenzenlosen Respekt vor so viel Mut, weil das ist ja eines der größten Himmelfahrtskommandos, von denen ich jemals gehört habe.
Ist das fix? Also ich habe noch nicht gehört, dass es bestätigt ist.
Aber es läuft wohl drauf hinaus.
Also ich Ich habe ja immer riesen Respekt vor Dieter Hecking gehabt. Eine Entscheidung habe ich nicht verstanden und dieses ganze Theater rund um den 1. FC Nürnberg bei ihm, das habe ich irgendwie, das ging, glaube ich, einfach auch massiv in die Hose. Es gibt so ein bisschen bei mir manchmal den, also ähnlich wie bei uns, wo man, wo sich natürlich auch andere fragen, wann hören sie auf? Also wann ist der Zeitpunkt erreicht, wo man einfach aufhört? Jetzt ist es bei uns so, dass wir Thomas Wagner zeigt Timeout. Nein, man muss ja realistisch sein. Irgendwann kommt die Zeit der Silberrücken, wo man dann so sagt, so überlassen wir das Feld anderen. Und ich glaube, bei Trainern ist das immer so ein Gen, das, glaube ich, nicht existiert. Weil wenn du einmal Trainer gewesen bist in der Bundesliga, das scheint irgendwie so eine gewisse Sucht zu sein, dass man es bleiben muss, dass man irgendwie auch weiter Teil des Ganzen sein muss. Ich weiß gar nicht, wie alt ist Dieter Hecking? Ist er schon, geht er schon Richtung 70?
Boah, ich warte mal ganz kurz, 60 ist der, 60 geworden.
Oh, ich glaub, das...
70 kommst du wegen Friedhelm Funkel, weil der wurde ja auch so ein bisschen gehandelt. Da hat man aber gehört, dass Friedhelm Funkel, dass diese Aufgabe ein bisschen zu riskant gewesen ist. Also Hecking ist 60.
Oh, okay, aber da sieht er doch etwas, hat die Zeit doch etwas an ihm oder der Job ist so ein bisschen...
Wahnsinn.
Entschuldigung, lieber Dieter Hecking, es tut mir leid, aber vielleicht sind es...
Dänemark, Wahnsinn.
Es sind schlechte Fotos einfach auch nur, es sind nur schlechte Fotos. Nein, also ich verstehe die Sehnsucht, Bundesliga-Trainer sein zu wollen. Ich verstehe auch, was das für eine Magie hat inzwischen, aber ich verstehe nicht, warum du einen VfL Bochum jetzt übernimmst, wenn das denn so kommt, der abgestiegen ist. Also, was willst du bei einem VfL Bochum mit dieser Truppe in diesem Gefüge noch retten, ehrlicherweise? Also, du kannst doch jetzt eigentlich fast nur verlieren. Es ist ähnlich wie bei Schalke 04. Da stimmt ja die Struktur im Moment nicht. Also, warum macht man das? Das macht man doch nur ein Stück weit auch aus Ego-Gründen, weil man sich geschmeichelt fühlt, wenn man das jetzt macht. Als Dieter Hecking hatte das hat er ja nicht nötig. Also er braucht jetzt doch mit Sicherheit Bochum nicht. Bochum braucht vielleicht Dieter Hecking, das ist doch die Frage, kann er ihnen helfen? Aber umgekehrt nicht. Und ich würde es nicht machen. Also ich würde jetzt zu diesem Zeitpunkt Bochum nicht übernehmen. Da kannst du doch, na, kann man da gewinnen? Also frage ich jetzt den Fußballtrainer Thomas Wagner.
Ja, so einen Trainerschein habe ich nicht.
Mach mal einen.
Ja, mach doch mal einen, genau.
Mach doch mal einen, Plätti.
Ich glaube, dass Dieter Hecking mal eine Zeit hatte, wo er relativ hoch gehandelt wurde in Deutschland. Vor 9 Jahren hat er mit Wolfsburg den Pokal gegen Dortmund gewonnen. In einem fulminanten Finale in Berlin hat er den BVB zerlegt, damals noch mit Jürgen Klopp. Er ist Vizemeister geworden, hat den Supercup gegen die Bayern gewonnen. Also, da war schon einiges... Wo man sagen kann, hey, der wurde hoch gehandelt. Und ich glaube, dann hat er sich auch so ein bisschen darüber gewundert, dass keiner der absoluten Top-Clubs bei ihm angeklopft hat. Dann hat er Borussia Mönchengladbach übernommen. Die waren auf dem Weg, so von einem guten zu einem Top-Club zu werden. Da hat er sehr solide Arbeit gemacht. Und dann hat Max Eberl ihn irgendwann freigestellt mit der Aussage, er möchte den nächsten Schritt gehen. Und das hat Dieter Hecking sehr verletzt, weil er gar nicht verstehen konnte, dass man ihm diesen letzten Schritt nicht zugetraut hat. Dann hat Max Eberl Marco Rose verpflichtet und damit begann, erstens mal haben sie die Champions League Zwischenrunde erreicht und dann begann der absolute Absturz von Borussia Mönchengladbach mit einem Trainer, der direkt zu einer anderen Borussia wollte, mit einem Sportchef, der komplett die Orientierung verloren hat. Das hat Dieter Hecking, glaube ich, hart getroffen. Dann ist er zum HSV gegangen. Da haben alle gesagt, okay, wenn der es nicht schafft, mit seiner Ruhe aufzusteigen, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Jetzt verstehen wir alle die Welt nicht. Er ist im HSV nicht aufgestiegen. Dann ist er Sportdirektor in Nürnberg geworden. Da wollte er, glaube ich, so aus der zweiten Reihe ein bisschen was machen. Das hat auch nicht so richtig funktioniert. Also da war man zwischendurch mal ein bisschen ambitionierter mit Robert Klaus, der jetzt bei Rapid Wien einen guten Job macht. Aber nachher gab es auch Abstiegsängste und dann ist er fast sogar ein bisschen aus dem Amt gejagt worden. Also die Fans hatten keinen Bock mehr.
Ja.
So, und jetzt frage ich mich am Ende, man kann ja einen Strich drunter machen und würde sagen, Dieter Hecking, Pokalsieger, hat immerhin einen Titel geholt mit Wolfsburg. Der hat in der Champions League gespielt. Das ist ein geachteter Mann, wie du sagst, in der ganzen Branche. Und jetzt gehst du zum VfL Bochum.
So,
und da bin ich bei dir. Das ist ein absolutes Himmelfahrtskommando. Du weißt, das habe ich immer gesagt, ich liebe die Kastropper Straße, ich mag diesen Verein sehr gerne. Ich fand das Wahnsinn, wie die sich in der Relegation gerettet haben. Aber du bist jetzt schon 4 Punkte hinter Kiel, 7 hinter St. Pauli.
Ja, sag ich ja.
Gegen Leverkusen. Ja. Danach, glaube ich, in Stuttgart. Ich weiß gar nicht, wo du irgendwo die Fantasie entwickeln möchtest, dass du mit dieser Mannschaft 25 Punkte holst oder sowas, die ja wahrscheinlich immer noch nicht mal reichen für eine Relegation. Und ich glaube, du kannst dir da deinen Ruf echt auch kaputt machen. Also, wer das wirklich macht, muss ich sagen, Hut ab vor diesen Eiern, der könnte direkt zu uns in den Podcast kommen. Aber ich sehe da im Moment echt wenig Hoffnungsschimmer.
Ich wage jetzt eine These, wo man sagen kann, das ist wieder Rosamunde. Aber im zweiten Schritt einmal drüber nachdenken und überlegen, ist es vielleicht doch gar nicht so doof. Ich glaube, die Trennung von Thomas Letsch war falsch. Ich glaube, der hatte einen Plan. Ich glaube, der hat dem Verein gut getan. Ich glaube, der war eigentlich, hätte man ihm ein bisschen mehr Zeit gegeben. Jetzt kommen wir wieder so ein bisschen zu diesem Thema, kriegen Trainer genug Zeit? Also dieses Thema, da kannst du ja 3 Podcasts draus machen. Ich wage zu bezweifeln, dass das eine richtige Entscheidung war, weil danach ging es eigentlich, also strukturell zumindest in die Hose. Und wäre es nicht besser gewesen, ihm ein wenig mehr Zeit anzuräumen? Hätte Fahrradkette, trotzdem soll die Frage erlaubt sein, weil Bochum ist, glaube ich, genauso wie du sagst, aufgeladen mit so viel Historie, mit so viel geilen Spielen in einem geilen Stadion, mit geilen Fans, dass man diese Frage stellen muss, weil eigentlich gehören sie als Farbe für mich schon auch in die erste Bundesliga.
Ja, aber ich glaube, und dein Hinweis zu Leitch, der hat hervorragende Arbeit geleistet, der hat sie einmal übernommen nach 7 Spielen und einem Punkt, so ähnlich wie das jetzt Hacking machen würde, ja,
genau.
Hat gerettet, hat dann in der Saison darauf echt ordentlichen Fußball spielen lassen und dann nach einem Sieg gegen Bayern, da fing die Talfahrt an, die haben nur noch verloren und deshalb dann irgendwann zu sagen, da ist irgendwas aus dem Fugen gekommen, weil vielleicht auch die Mannschaft sich überschätzt hat, ist ja oft so nach Bayern-Siegen, dass du dann irgendwie gar nicht mehr gegen die normalen Gegner ankommst. Das konnte ich noch verstehen. Dann hat Heiko Butscher das hinten raus, dieses Wunder geschafft. Jetzt haben sie auch Qualität verloren mit Stöger, mit Osterhage zum Beispiel. Das ist ja auch bitter, dass du im 4. Jahr dann immer noch deine Leistungsträger gar nicht halten kannst. Aber wenn ich mir jetzt angucke, Spieler, die im letzten Jahr noch funktioniert haben, Masovic, Ordetz, Wittek, die kriegen alle in den einschlägigen Gazetten die Note 6. Dann hast du Lucilla, wo wir uns immer schon gefragt haben, wie lange kann der das Tempo in der Bundesliga noch mithalten? Ja. Das nicht mehr. Vorne hängt ein Hofmann in der Witt, in der Luft. Der Witt liefert gar nicht. Also, da sind schon ein paar Sachen, wo du auch sagen musst, da ist wenig Substanz. Du hast keinen Sportdirektor, weil Marc Lettau ist ja auch entlassen worden. Der Präsident oder der Vorstandsvorsitzende.
Aufsichtsratsvorsitzender, ja.
Genau, ist zurückgetreten aus gesundheitlichen Gründen. Also, das ist ja im Moment, du hast ja gar nichts da. Und dann kommst du als Dieter Hecking und jetzt stell dir mal vor, die Saison ist ja noch echt lang, das sind ja noch 25 Spiele. Stell mal vor, du krebst da unten rum und hast nachher irgendwie 10 oder 12 Punkte. Damit gehst du ja historisch auch in Geschichtsbücher ein. Natürlich kannst du sagen, du hast sicherlich noch vielleicht ein Spiel gegen St. Pauli, wo du sagst, die versuchen damit runterzuziehen, vielleicht ist noch Hoffenheim irgendwie Unruhe. Aber St. Pauli ist im Moment dermaßen stabil, wie willst du denn die 7 Punkte jetzt erstmal aufholen? Selbst Kiel gewinnt Spiele und Bochum gewinnt gar nichts. Also das ist schon echt bitter für den Verein und wer das macht, finde ich sehr mutig von Hecking.
Aber das ist genau das und das schließt sich wieder der Kreis, was ich am Anfang gesagt habe, dass die Struktur momentan nicht stimmt. Und da könnte man natürlich mal überlegen, kommt Hecking dann, wenn er eine Doppelfunktion übernimmt, also Sportdirektor und Trainer quasi in einem, also die Managerfunktion, das wäre dann in der Tat noch reizvoll. Ich glaube, mit seinem Netzwerk kann er da was bewirken, wenn man ihn lässt. Das ist natürlich dann die große Frage, aber das werden wir sehen.
Absolut, er kann beides und könnte wahrscheinlich im Moment auch beides übernehmen. Aber lass uns doch mal, weil du das eben schon ein paar Mal gesagt hast, mal ein paar Kilometer weitergehen zum FC Schalke 04. Also da muss man ja wirklich sagen, da wird es ja selbst Leuten, die nichts mit Schalke halten, also ich kenne selbst Dortmund-Fans, die mittlerweile fast Mitleid haben. Also was da passiert auf Schalke, das ist ja nur noch abenteuerlich, oder?
Ich finde es inzwischen super unwürdig. Es ist man kann jetzt irgendwie als Kölner natürlich nicht viel zu Schalke sagen eigentlich, aber es ist aber mal realistisch gesehen, es ist ein Traditionsverein, wie man den so runterwirtschaften kann, wie man solche Fehlentscheidungen treffen konnte, wie man es zulassen kann, dass Ben Manga einen solchen Raum einnimmt und egal, was er von sich gibt, rhetorisch ist das eine absolute Katastrophe in der Außendarstellung. Ich frage mich, wo ist der Matthias Thielmann? Wo ist denn der Vorstandsvorsitzende? Wo steckt der? Kann der was? Wo ist die Idee bei Schalke? Also jetzt sind wir noch lange nicht auf dem Fußballplatz. Aber da stimmt ja nichts mehr. Das ist wirklich Folklore. Da steht noch ein Stadion irgendwo in Gelsenkirchen, das aufgeladen ist mit Historie. Und das war's dann auch. Das ist Schutt und Asche. Da geht nichts mehr. Und wenn die nicht aufpassen, dann sind die irgendwann in der dritten Liga. Das ist überhaupt gar kein Szenario mehr, das unrealistisch erscheint. Und dann wird die Trainerdiskussion nach 3 Spielen wieder aufgemacht. Nicht nur medial, sondern augenscheinlich auch irgendwo in der Kabine, wo du dir die Frage stellen musst, wie kann man denn, eigentlich müsstest du jetzt einen Stöpsel ziehen, es müssten ein paar gute Leute da rein und die müssen den Verein sehr, sehr schnell in der Winterpause wieder fit kriegen. Also eine Art erfahrene Taskforce, die du da reinschickst und die sagt so, das ist ein Herzensprojekt und wir nehmen all unser Netzwerk, wir nehmen all unsere Kohle und bauen diesen Verein wieder auf. Ansonsten sehe ich da komplett schwarz. Der ist mittlerweile runtergewirtschaftet. Da ist kein Stein mehr auf dem anderen. Und brutal, die Außendarstellung ist so schlecht. Wenn du das als Kommunikationsmensch, also du gehörst ja auch dazu, mal beobachtest, wie eine Marke so kaputt gewirtschaftet werden kann, die haben nur ein Glück, das sind die Fans. Das ist ein Riesenglück, dass die noch in irgendeiner Form in dieses Stadion kommen. Und das ist der nächste Schritt, dass die einfach nicht mehr kommen. Und dann ist over, würde
man ja, sagen. Ja, sie haben ja mal am Wochenende, sie waren ja in Ulm bei diesem grausamen Fußballspiel und sie haben ja noch nicht mehr gepfiffen. Sie haben ja irgendwie gegen Fürth haben sie die
aufgegeben haben die
zu Hause eingestellt. Also Schalke zeigt auch, wie schnell es dann auch wirklich in alle Richtungen auch nach unten gehen kann. Ich bin total bei dir. Man kann jemanden schon einstellen, der vom Fußball keine Ahnung hat, der soll vielleicht das Gesicht eines Gesamtvereins sein, aber dass derjenige dann einem Ben Manga die komplette Verantwortung gibt, der in Frankfurt einen Job gemacht hat, aber nie in der ersten Reihe gestanden hat, das ist Wahnsinn. Der Kader, den er zusammengestellt hat, spielt sich einen katastrophalen Fußball zusammen. Man fragt sich, wo ist der offensive Plan von Kees van Wonderen? Gar nichts gegen den Mann, der sieht wahrscheinlich jetzt nach einem Monat, wo er da hingeraten ist. Aber wie kann man nach Gerard schon wieder einen holen, der aus Benelux kommt? Defensiv ging es ja einigermaßen. Man ist ja schon mit einem unentschiedenen Ulm zufrieden. Das musst du dir mal vorstellen, an Schalke 04, bei allem Respekt vor dem SSV Ulm. Ein Trainer, der ein bisschen unkonventionell mal daherkommt, Stichwort Torwart-Casting, aber nach vorne keine Idee bisher entwickelt, wenn er das Spiel, glaube ich, gegen Ulm verloren hätte, auch schon wieder Geschichte gewesen wäre. Also es ist eine Katastrophe und ich bin bei dir. Es ist keine Sportkompetenz im Verein, es ist alles auf einen zugeschnitten, es ist keine Kommunikation da, es ist die Einheit-Fans-Mannschaft gibt es nicht mehr und ich halte diese Situation, wie sie jetzt auf Schalke ist, noch für deutlich schlimmer als letztes Jahr.
Ja.
Und man spielt jetzt zu Hause gegen Regensburg. Das ist ja gar nicht vorzustellen, wenn du das Spiel nicht gewinnst. Also dann haben wir nächsten Montag, glaube ich, ein ganz anderes Thema hier.
Ja, zumal Regensburg sich langsam gefangen hat und ja. Auch 1-0 in Elversberg gewonnen hat. Also gegen Elversberg, Entschuldigung.
No.
Bitte? Was ist das so?
Ich sage zu Hause gegen Elversberg.
Genau.
Plus 1-0 gegen Fürth noch im Pokal gewonnen hat.
Genau, da scheint der Trainerwechsel zumindest richtig gewesen zu sein. Egal, Schalke, können wir, glaube ich, sagen, wird wahrscheinlich das entscheidende Spiel nächstes Wochenende haben, oder? Richtig, gegen Regensburg?
Alle gesagt, wenn du das gegen Regensburg nicht gewinnst, ich glaube, dann haben wir nächstes anderes Thema. Apropos anderes Thema. Sag mir mal ganz kurz, hast du den Elfmeter gesehen von Hannover gegen Karlsruhe?
Der einer war?
Der gegeben wurde für Hannover.
Ja, habe ich gesehen.
Und, was sagst du dazu?
Du kennst meine Haltung inzwischen.
Ja.
Ich stelle mir die Frage, wo endet diese Diskussion? Also wir führen sie Woche für Woche. Und ich frage mich, wie oft wollen wir sie noch führen, diese Debatte? Und wie kriegen wir die Kurve? Also ich bin ja jemand gerne, der nicht im Problem, sondern in Lösungen denkt. Also wo ist die Lösung aus diesen ganzen Entscheidungen, seit es den VAR gibt? Wo ist die Lösung, damit wir wieder Fußball spielen können und damit eine gewisse Gerechtigkeit dann auch läuft? Thema Pokal, also wo du keinen VAR hast. Das hat gut getan. Mir hat haben viele, viele Pokalspiele wirklich gut getan, weil da einfach dann wieder auch gestritten werden konnte, weil da auch wieder ein Stück weit ehrlicher Fußball zu sehen war. Entschuldigung, dass ich wieder ausholen muss, aber es ist wirklich nicht mehr zu ertragen. Wie siehst du das?
Also, mit diesem Argument, da kann wieder gestritten werden, das sehe ich ein bisschen anders, weil gestritten wird ja jetzt auch. Jetzt hast du noch eine VAR, bestreitest trotzdem.
Okay.
Jetzt ohne VAR, ich finde eher, dass es erschreckend viele Fehlentscheidungen beim DFB-Pokal gab. Also ich war beim Spiel in Köln, wo der Schiedsrichter auch keine Linie hatte. Also wenn er das Tor von Lemperde laufen lässt, dann muss er das Kieler auch laufen lassen. Das führte ja sogar so weit, dass Rapp nachher gesagt hat, er freut sich wieder auf den VAR. Aber was mich hier bei dem Elfmeter von Hannover aufregt, und deshalb sage ich es gerade, also steht 1-1 kurz vor Schluss. Der Ball kommt rein, der Karlsruher Spieler, für den, der es nicht gesehen hat, will den Ball klären und der Hannoveraner Spieler will mit dem Ball gar nichts anfangen, sondern er will nur irgendwie vor dem anderen am Ball sein, vermeintlich, dass der seinen Fuß trifft. Also der geht genau auf diese Aktion, der Rapp kann den gar nicht sehen und der Tresoldi, man kann sagen, der macht das geschickt, aber das hat ja nichts so mit einem Fußballfoul zu tun.
Nee.
Der einfach nur diesen Kontakt ziehen. Und dann lässt der Schiedsrichter das meiner Meinung nach richtig weiterlaufen. Und dass sich dann der VAR meldet.
So, das meine ich.
Das Ding, wo ich dann sage, das hat meiner Meinung nach mit Fußball, hat das nichts mehr zu tun. Weil wenn du was selber gekickt hast, was soll denn der abmachen? Der hat den doch gar nicht gesehen von ihm.
Das ist genau das.
Der soll vorschießen, will aber fliegt, guck mal, wo der Ball hinfliegt.
Ja.
Das ist doch ein Elfmeter.
So.
Entschuldigung, jetzt muss ich mal wieder runterkommen.
Naja, das ist aber 30, das ist immer normalerweise immer so. Aber nach 30 Minuten spätestens dann hat Thomas Wagner Puls. Entweder ich spreche ihn auf den HSV an, auf Leipzig, über die er nicht reden will, oder auf Wolfsburg, über die er auch nicht reden will, oder über die Bayern. Dann ist spätestens nach einer halben Stunde genau der Puls dort. Und wenn ihr das jetzt sehen könntet, wir müssen irgendwann mal wirklich mal einen Videopodcast machen. Selten Thomas Wagner in so einer frischen Hautfarbe gesehen im Gesicht jetzt. Die ist auf jeden Fall, da ist jetzt Leben drin. Nein, genau das ist aber die Diskussion und ich habe auch ehrlich gesagt, ich bin so müde, wahnsinnig müde, genau wegen diesen VAR-Diskussionen, aber danke, dass du es nochmal abgeräumt hast und danke, dass du es nochmal gezeigt hast. Ich mache mir aber große Sorgen um den HSV, als ich dieses Spiel gesehen habe gegen Nürnberg. Nürnberg hätte dieses Spiel, ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen, gewinnen müssen. Wie kann das passieren? Also die kommen gestärkt, mit guter Laune, mit gutem Fußball, langsam nach oben guckend und spielen im eigenen Stadion. Nürnberg hat Rückenwind durch das 123-2 und trotzdem ist es so, dass sie nach 15 Minuten das 1-0 machen, die Hamburger, eine Riesenfeierei am Start ist, wo ich auch immer denke, so einfach mal ein bisschen cool bleiben. Nürnberg hat's gut gemacht letzte Woche. Aufpassen. Also, und dann müssen die aufpassen, dass sie dieses Spiel nicht verlieren. Was passiert da? Das ist doch die alte HSV-DNA, die schon vor Baumgart eigentlich da war. Dieses Bräsige, dieses Schlechte auch teilweise. Dann selbstständigt sich auch so ein Fußballspiel. Es wird einfach nicht mehr gut. Du kommst unter Druck. Das sind dieselben Abläufe, wie die man vom HSV so kennt. Wie kommt das?
Also du kommst ja gerade für mich gefühlt nicht aus einer guten Phase. Die hattest du vor zwei Wochen. Du hast gegen Düsseldorf und Magdeburg gewonnen. Dann hast du dieses Spiel in Elversberg verloren, was direkt schon wieder grundsätzliche Diskussionen gefördert hat. Das ist ja das Problem. Du hast ja auch keine Ruhe nach einer Niederlage. Aber zu Recht wird ja auch diese Diskussion geführt. Pokalauftritt in Freiburg war ordentlich. Und dann spielst du gestern gegen Nürnberg. Das haben wir letzte Woche schon gemacht. Also ich bin von Nürnberg echt total beeindruckt, was die für eine junge, coole Mannschaft haben, wie die gestern auch gespielt haben. Du hast vollkommen recht. Das war ein glücklicher Punkt für den HSV. Die einzige gute Phase in der zweiten Hälfte waren die 10 Minuten nach dem Ausgleichstreffer, wo du dann wieder im Kopf was zu verlieren hast. Dass gefeiert wird ein 1-0. Also ich meine, das werde ich jetzt keinem im Stadion vorwerfen, dass da eine tolle Atmosphäre herrscht. Aber was natürlich richtig ist, du hast einen defensiveren Ansatz von Baumgart, aber es ist ja fast zu defensiv. Du hattest ja gar keine, da waren ja solche Lücken zwischen, man kann es schon gar nicht mehr sehen, was ich hier anzeige, zwischen Selke und dem Mittelfeld. Ich lasse gelten, dass du sagst, wenn Klatzel bis März fällt, Reis jetzt gestern in einer halben Stunde, der hatte sich gerade in der Saison gefangen, der fällt wahrscheinlich auch bis Weihnachten aus, Schonlau und Meffert, dass du keine Achse mehr hast, an der sich Spieler orientieren können, auch wenn sie eingewechselt werden. Auf der anderen Seite muss ich schon sagen, wenn ich immer von so einem tiefen Kader rede, dann frage ich mich natürlich auch, was ist mit einem Spieler wie mit Richter los, der in der Bundesliga echt mal ein guter Mann war. Also das war gestern zu wenig. Ich finde, man kann Sachen erklären. Auf der anderen Seite musst du natürlich auch sagen, Nürnberg ist für mich seit gestern ein Aufstiegskandidat. Da ist ein Punkt dann noch mitzunehmen, besser als zu verlieren. Das ist jetzt keine Weisheit, für die ich irgendwie Geld verdienen möchte. Nur, klar ist auch, in dieser Liga werden wahrscheinlich dieses Jahr um die 60 Punkte reichen und der HSV spielt jetzt in Braunschweig, das wird schwer genug und gegen Schalke zu Hause. Wenn du die beiden Spiele gewinnst, dann bist du bei 25 Punkten und es ist wieder alles in Ordnung. Also, ich will damit sagen, sie werden nicht oben wegmarschieren und ich finde es echt eine schwierige Personalkonstellation, aber ein bisschen mehr als gestern darf es dann doch sein. Aber wenn du dir die Liga insgesamt anguckst, und da bin ich jetzt beim nächsten Thema, hat der FC den Turnaround jetzt geschafft mit Strubers Torwartwechsel mit einer neuen Kette. Fakt ist auch, er war für mich nach dem Kiel-Sieg unfassbar arrogant in der Pressekonferenz, wie er da versucht hat, die Kollegen runter zu kanzeln, die ihn nach der Niederlage gegen Paderborn mal so ein bisschen in Frage gestellt haben. Und Stichwort Kommunikation rund um diesen Torwartwechsel. Ich fand's, also Schwäbe hat ganz solide gehalten, der musste nichts Großes halten, aber dir droht natürlich jetzt ein Talent mit Obisch wegzugehen, wo du die ganze Zeit, finde ich, ganz schlecht kommuniziert hast. Erst hat Keller jedem erzählt, Obisch wäre der bessere Torhüter, dann war Schwäbe nur für den Pokal, der wurde belohnt, jetzt spielt er doch, die Fans singen plötzlich alle für Schwäbe und dann solle doch Jon der Obisch, das hat der übrigens nie gesagt, dass der gehen will. Also da droht ja nach Finkgräfe, Wäschebach, Obus und Wirtz, der schon weg ist, das nächste große Talent zu gehen. Also ich finde die Situation nicht so einfach.
Nö, die ist nicht einfach, aber das liegt auch ein bisschen daran, dass man in Sachen Kommunikation da relativ wenig getan hat, um Dinge zu erklären. Und das ist dann die Folge davon. Also alles rund um den ersten FC Köln ist es nach wie vor, finde ich, so, dass man Dinge nicht wirklich so erklärt, dass es Menschen dann auch ein Stück weit verstehen kann. Ich glaube, wir haben mal drüber gesprochen, auch in unseren WhatsApp-Gruppen irgendwie darüber, dass ich irgendwie es immer crazy finde, dass es immer relativ viele Geheimnisse gibt und immer relativ wenig gesagt wird zu Dingen, die eigentlich augenscheinlich doch völlig klar sind. Also du hast einen jungen Torhüter, der gefördert werden soll und du hast eine Nummer 1, die weg möchte, die nicht zweite Liga spielen möchte und dementsprechend triffst du eine Entscheidung. Das ist ja erstmal soweit in Ordnung. Aber dann erklär's doch einfach so, wie es ist. Und dann ist es auch so, dass wenn das Leistungsprinzip denn wirklich so ist, dann musst du auch nach dem Leistungsprinzip vorgehen und dann hätte vielleicht Schwäbe auch ein Stück weit vorher schon innerhalb dieser Mannschaft eine andere Rolle spielen müssen. Und wenn es so ist, dass das Leistungsprinzip stimmt, zählt und wenn es so ist, dass Stabilisation ein hoher Wert ist, dann weißt du, dass vielleicht so ein Spieler einen größeren Stellenwert in einer Mannschaft hat als ein 19-jähriger Torwart, der gerade ausgeliehen war, der zurückkommt und der gehypt wird. Damit musst du ja auch erstmal umgehen. So, also dir fehlt Stabilität hinten, du hast ein Leistungsprinzip und dann kommst du irgendwann zum Schluss, ach, der Schwäbe, ja, der hat ja ein Standing in der Mannschaft, in der Kabine. Der kann auch von hinten raus beruhigen. Das ist vielleicht nicht unbedingt der bessere Torhüter, aber die sind auf Augenhöhe, der trainiert gut und der kann uns helfen. Und dann kommt ein Gerhard Struber. Und hier kommt eine Schnittmenge, die ich nicht verstehe. War es so, dass die Aufgabe an Struber war, egal was kommt, du bist derjenige, der den Urbich da positioniert, weil der Schwäbe eigentlich weg wollte und wir machen da jetzt einfach ein Szenario draus. Und irgendwann hat Struber gesagt, nö, kein Bock mehr. Der Schwäbe kommt jetzt rein, weil das ist der bessere Torhüter und er kann es helfen. Da setze ich mich jetzt einfach durch und mache das einfach. So, und dann hat man das so gemacht. Also, gerettet ist dieser Verein definitiv noch nicht. Ich glaube, auch intern ist da wahrscheinlich viel zu viel noch in der Mache. Und was die Kommunikation angeht, ist es ein Desaster. Und das ist etwas, was du den Fans erstmal erklären musst, weil die, und das ist ein Riesenpunkt, erkennen die Leistung an und jetzt auch den Dreier an und das finden, das feiern sie auch. Aber die Diskussionen hören nicht auf. Und wenn du, da bin ich jetzt wieder bei Social Media, wenn du die Temperatur misst und du siehst, es ist einfach so, dass die Mistgabeln gegen Christian Keller immer noch geschwungen werden. Das hätte nicht sein müssen und das muss jetzt auch im Moment nicht sein. Würde man Dinge einfach endlich mal erklären. Und du hast völlig recht, dass sich dann arrogant hinzustellen und die Presse ist, ist insgesamt komplett schuld und wieder verdeckt man die eigenen Defizite. Das ist was, wo ich sagen muss, das ist unsouverän und das kann man durchaus besser machen.
So. So, Sie hörten den Kardinal von Köln, Mike Kleis. Ich hätte dann aus der Büchse noch zwei Dinge.
Ja.
Um den Zuschauern das hier zu erklären. Ich muss mich ja seit Jahren eigentlich, außer im letzten Jahr, jedem Tippspiel gegen Mike Kleis geschlagen geben. Aber die vergangene Woche war wirklich Wahnsinn. Da schlägt Bielefeld gegen Dresden und da leuchtet in unserer WhatsApp-Gruppe auf. Ja, da bin ich ja wieder, nachdem ich gestern nicht ganz so gut war. Also das Tippspiel auch noch abgeräumt. Dann habe ich nachgezählt und ich habe in diesem Tippspiel, inklusive des letzten Spiels, was noch lief, Mike Kleis mit 17-8 filetiert. Aber das weiße Ballett der Tippspielgemeinschaften hat zwischendurch gemeint, er hätte das Ding gewonnen. Lieber Mike, ich nehme deine Glückwünsche zum DFB-Pokalsieg entgegen und gebe dir jetzt die Chance, die Champions League zu tippen.
Das ist ja so, dass ich eigentlich der Mann bin für die internationalen Spiele. Genau. Ich gebe mich mit diesem ganzen Kleckerkram DFB-Pokal überhaupt nicht ab und deshalb bin ich da auch ein bisschen vogelwild. Aber trotzdem herzlichen Glückwunsch zu diesem B-Wettbewerb, auf den du da so stolz bist. Also sehr, sehr gerne.
Ich habe schon von drei FC-Fans gehört, der Weg ist nach jetzt nach Berlin frei mit der Auslosung. Also fang an, Celtic Glasgow gegen Leipzig. Ich sage 1-3.
Ja, das wird jetzt ein 1-2, aber ich bin bei dir, Leipzig wird das Spiel gewinnen.
Bayern-Benfica 3-1.
Ja, sie müssen ja. Benfica ist gut drauf. Also ich würde sagen, das wird ein knappes 1 für Benfica. 1-0.
Boah. Gut, dann hätten die Bayern jetzt wirklich ein Problem. Liverpool gegen Leverkusen 2-2.
Nee, das gewinnt Liverpool 3-1.
Borussia Dortmund gegen Sturm Graz 4-2.
1-1.
Und Stuttgart gegen Atalanta. Atalanta ist richtig gut drauf, hat in Neapel gewonnen. Da sage ich 1-1.
Gewinnt Atalanta mit 2-1.
Mike, ich danke dir, dass du mit mir 40 Minuten in der Blechkiste verbracht hast. Also nochmal für die jetzt erst dazu kommen nach dem Tippspiel. Mein Koffer ist abhanden gekommen mit meinem ganzen Geraffels. Aber eins möchte ich am Schluss doch wirklich noch loswerden, weil sehr gerne. Das am Tag passiert ist. Rodri hat ja den Ballon d'Or gewonnen und was sich das zweite weiße Ballett auf dieser Welt, Real Madrid, da am Montag geleistet hat, obwohl sie auf die Plätze 2, 3 und 4 gesetzt wurden, obwohl Ancelotti zum Trainer des Jahres gewählt wurde und Mannschaft des Jahres und sowas. Das ist mit das Peinlichste, was es gibt und das zeigt, dass du nicht immer nur auf FIFA und UEFA draufhauen musst. Das ist eine solche Respektlosigkeit von einem Verein, der jahrelang in den 70er, 80er Jahren auch hochgepfiffen wurde mit komischen Entscheidungen. Ich sag nur Real gegen Gladbach, Van der Kroft und sowas. Und der jetzt so tut, als wenn, oh Gott, wenn der nette Vinny jetzt nicht Weltfußballer wird, dann bricht ja eine Welt zusammen. Was ist das überhaupt als spanischer Verein für eine Unverschämtheit und Nichtbeachtung der Rodri, ich kriege wirklich einen zu viel. Real Madrid, stellt euch in die Ecke, schämen, würde ich überhaupt nicht mehr nominieren, Spieler von denen. Einfach Taschentücher dahinlegen, erbärmlich. Und eins hat dieser ganz sicherlich nicht.
Ja, also ich halte es aber auch bei schon auch ein Stück weit mit Toni Kroos. Brauchen wir wirklich einen Ballon d'Or? Also ist das wirklich jetzt ein.
Eigentlich die Frage. Wenn es diesen Wettbewerb gibt, dann habe ich dem Sieger praktisch eine Ehre zu erweisen und nicht beleidigt dahin nicht hinzufliegen. Ganz, ganz peinlich. Ganz, ganz peinlich.
Da weht aber ein eisiger Wind durch die wagnerische Blechdose. Das ist wirklich, also wenn man einen Verein wie Real Madrid, die Königlichen, derart anzählt und trotzdem aber in einer miefigen, kleinen Ölsardinendose sitzt, dann braucht es wirklich auf jeden Fall Eier, die größer sind als diese. Und dann brauchen wir zwei Ballon d'Ors, du, aber.
Genau, zwei.
Da brauchen wir D'Or. Richtig, ja. Dicke D'Ors.